Lieblingsthemen nennen könnt, die ihr gerne noch behandelt haben wollt, weil wir werden wahrscheinlich weder heute noch in der nächsten Stunde alle die Weihnachtsbräuche, die es so gibt, besprechen können. Wir werden uns einschränken müssen auf einige davon. Ich werde euch dann am Ende der Stunde einige nennen und dann könnt ihr mir sagen, was möchtet ihr am dringendsten hören, dann fangen wir damit das nächste Mal an und sehen, wie weit wir kommen. Jetzt wären wir erst einmal bei, wo habe ich denn das hier, bei den Weihnachtsliedern. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Weihnachtslieder kennt ihr. Die singt ihr wahrscheinlich selbst auch. Im Chor oder ihr kommt zum Weihnachtssingen an der Bibelschule am nächsten Wochenende. Auch empfehlenswert. Bei uns war in der Gemeinde Detmold Nord der Jugendchor aus der Edingonstraße aus Lage letzte Woche zu Besuch. Die haben zwar nicht nur Weihnachtslieder gesungen, auch andere, aber auch das ist zu Weihnachten ganz schön oder zur Adventszeit. Also die Tradition, zu Weihnachten besondere Lieder zu singen, also jetzt nicht nur zu sagen, wir haben Gottesdienste, sondern ganz besondere Lieder zu haben, das findet sich schon im dritten Jahrhundert. Also in der Zeit etwa ab 200 herum können wir zumindest nachweisen, dass Lieder gedichtet werden und auch gesungen werden, speziell für die Weihnachtszeit. Das sind häufig so Hymnen, würden wir heute sagen. Sie haben noch einen Spezialnamen, sie nennen sich nämlich Responsorien. Und das heißt zu Deutsch so viel wie Antwortgesang. Die sind insbesondere eingeführt worden für den Gottesdienst. Dahinter verbirgt sich genau das, was ich vorhin schon genannt habe, dass es nämlich zwei verschiedene oder drei verschiedene Chöre gibt und der eine fängt an zu singen und der andere antwortet darauf. Dadurch soll das Ganze etwas lebendig gemacht werden oder der eine soll auch mehr in die Situation der Engel, das sind die Engel, die singen, das andere sind die Hirten, die antworten, also dass die auch verschiedene Positionen innehaben, die sie dort einnehmen für den Gottesdienst. Beispielsweise das von Luther gedichtete Kirchenlied, nun kommt der Heiden Heiland, gründet auf solch ein Responsorium, also auf solch ein Lied, denn der Ursprung dieses Liedes ist eigentlich viel älter, nämlich auf Ambrosius von Mailand zurückzuführen, der das im Jahr 386 gedichtet hat. Und das war auf Latein. Und Luther, der hat dieses Lied mehr oder weniger nur auf Deutsch übersetzt und dann angepasst an die deutschen Bedürfnisse. Im Mittelalter waren die meisten Weihnachtslieder so dialogisch. Also eine Person singt, die andere antwortet oder die Gruppe antwortet. Oder ein Chor singt, der andere Chor antwortet darauf. Also die meisten waren in einem Wechselgesang. Manchmal war es so, dann gab es ein Solo-Gesang und dann hat die ganze Gemeinde den Refrain gesungen und darauf geantwortet. Das war also typisch bei Weihnachtsliedern im Mittelalter und bis zur Zeit der Reformation. In der Zeit der Reformation haben die Weihnachtslieder insbesondere im evangelischen Bereich häufig sich in Krippenspiele eingeordnet. Krippenspiele, werde ich ja noch darauf zu sprechen kommen, habe ich jetzt nur ein bisschen erwähnt, die haben sich insbesondere in evangelischen Gebieten weit verbreitet. Dass dann Kinder die Weihnachtsgeschichte eingeübt und vorgespielt haben und viele der neu gedichteten Weihnachtslieder, die gehörten dann irgendwo damit hinein. Also wegen der Jubelsang der Engel vom Himmel oder die Kirchen, die sich vor Jesus niederwerfen oder Maria, die singt, weil sie sich freut, dass das Kind geboren ist und solche Sachen. Bei manchen der Weihnachtslieder können wir das ja heute noch wieder rekonstruieren, also zurückführen dabei. Luther übersetzte zahlreiche Weihnachtslieder ins Deutsche, hatte sie angepasst an deutsche Situation. Ich habe ja gerade schon eines davon erwähnt. Das, was typisch für Luther war, er hat versucht, eingängige Melodien aus dem Alltagsleben der Menschen zu nehmen, manches Mal sogar Schlager der damaligen Zeit zu nehmen, um die mit christlichen Texten zu vertonen. Dazu gehört dann beispielsweise das vom Himmel hoch, da komme ich her, was in der Zeit der Reformation eines der beliebtesten Weihnachtslieder gewesen war. Die ersten Worte der lateinischen Weihnachtshymne, Quemda pastorem laudader, denn die Hirten lobten, gab dem evangelischen Weihnachtstradition des Quempa-Singens den Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. In der evangelischen Kirche, auch in der reformierten Kirche, ist das relativ weit verbreitet. Man hatte das früher so gemacht, dass man in der Kirche oder an den Ecken eines Marktplatzes die Chöre aufgestellt hat und die haben sich dann gegenseitig zugesungen. das war dann auch der ganze Gottesdienst. Der ganze Gottesdienst, also so ein Dialog wie im Mittelalter, so jetzt auch in der evangelischen Kirche, aber unter diesem speziellen Namen eben Quenker singen. Zum Teil gibt es das noch bis heute, dass eben auf öffentlichen Plätzen in der Advents- oder Weihnachtszeit solche Chöre auftreten und das nicht nur im allein ein Chor, sondern dass dann mehrere Chöre zusammen singen und sich dabei auch abwechseln. Das, was es auch an Weihnachtsmusik gegeben hat, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist dieses Kurrendesingen, also an die Haustüren zu gehen, für die Armen und die Kinder und so weiter, um da zu singen, Weihnachtslieder zu singen, um dafür entlohnt zu werden. Es war durchaus üblich, dass man nicht alleine gegangen ist, sondern mit mehreren Armen oder Kindern, und die das regelrecht eingeübt haben. Es ging also nicht nur irgendwas da zu singen, sondern das richtig einzuüben. Also hier in der Gegend gibt es das ja zum Martinstag, dann wird dann auch gesungen, nicht früher, also ich erinnere mich dabei, da gab es auch so etwas noch auf Platt, im Sünne Märten Geomann oder so, nicht? Also auf Deutsch heißt es ja Sünne Märten, also Sankt Martin, nicht? Geomann heißt, geh mal hin oder was, weiß nicht genau, habe irgendwann mal Plattdeutsch gelernt, aber schon eine Zeit lang, ja. Jedenfalls, das ist also darin, in evangelischen Gegenden hat man das dann ja auf Martin Luther übertragen und hat dann beispielsweise gesungen, Martin Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Das ist dann mehr so ein Lied in evangelischen Gebieten verbreitet gewesen und wie gesagt in katholischen eben mehr auf Sankt Martin, also in Martin von Tours, den es im Mittelalter gegeben hat, der da seinen Mantel zerteilt hat. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Also das gehört auch zur Weihnachtsmusik dazu. Ab dem 17. Jahrhundert gab es dann das sogenannte Weihnachtsansingen. Von den Kirchtürmen wurde dann geblasen, also mit Posaunen und auf den Marktplätzen wurde gesungen. Meistens Jugendliche, häufig eben weiß gekleidet, traten auf den öffentlichen Plätzen auf und hatten dann eben jetzt Weihnachten angesungen, das heißt darauf hingewiesen, jetzt beginnt Weihnachten, jetzt beginnt die Weihnachtszeit, das sollte auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit bekannt werden. Diese Sitte des Ansingens hat sich bis heute noch weiter fortgeführt, ich weiß nicht, ob eure Gemeinden das vielleicht auch tun, da gibt es dann den Brauch, dass man zu Weihnachten in ein Altenheim geht, in ein Behindertenheim, ins Krankenhaus geht und dort singt. Und eigentlich der Ursprung daran ist dieses Ansingen, dass man nicht nur in der Kirche, sondern auf öffentlichen Plätzen, vom Kirchturm herab, oder in den Straßen, er jetzt auf die Weihnachtszeit hinweisen wollte und dann Weihnachtslieder gesungen hat, nicht für die Gemeinde, nicht für die Familie, sondern für die weitere Umgebung, in der man wohnt. Im 19. Jahrhundert erst entstand die Form der weihnachtlichen Hausmusik. Musikalisch wird die Weihnachtsgeschichte dann in klassischen Kompositionen, wie zum Beispiel von Heinrich Schütz, aufgeführt, oder vielleicht sind uns auch die 6 Kantaten von dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach bekannt. Das ist ja alles diese Zeit des Barocks, die da entsteht. Also jetzt wird das richtig musikalisch umgesetzt. Und zum Beispiel diese Kantaten oder diese Oratorien, das sind dann ja regelrechte Wechselgesänge, nicht? Dann treten da Maria auf und Josef tritt auf und das Ganze wird dann eben mit sehr anspruchsvoller Musik begleitet. Uns ist sicherlich auch bekannt, das gehört ja zum Repertoire fast jedes Weihnachtschors, der etwas mehr auf sich hält, ist dann zum Beispiel das Halleluja von Händel aus dem Messias oder eben solche Stücke, die passen natürlich auch besonders gut zu Weihnachten. Und das ist auch alles jetzt in dieser Zeit, eben im 18., 19. Jahrhundert dann entstanden. Die Nationalsozialisten hatten auch hier versucht, die Weihnachtsbräuche und auch die Weihnachtslieder zu germanisieren. So texteten sie Lieder, die den deutschen Wald besangen oder die Jesus Christus als den kämpfenden Helden hervorhoben, also als den Soldaten sozusagen, den germanischen Soldaten hervorhoben. Und da sind dann solche Lieder auch populär geworden, wie O Tannebaum, wie grün sind deine Blätter oder so etwas. Also Sachen, die nicht mehr auf Jesus hindeuten, nicht mehr auf den Glauben hindeuten, sondern die dann auf allgemein die Natur und den Schnee und den Weihnachtsmann und den Tannenbaum hindeuten, die sind dann sehr populär geworden in dieser Zeit. Man wollte eben die christlichen Dinge verdrängen dabei. Heutige Weihnachtslieder, die neu gedichtet sind, wenden sich häufig der Lebenswelt der Kinder zu, manchmal auch der Natur zu, manchmal dem Schnee oder den Geschenken oder dem Weihnachtsmann oder sonst irgendwie etwas. Das ist mehr so seit dem Zweiten Weltkrieg, nachdem nämlich auch die Weihnachtsmusik immer mehr kommerzialisiert war. Also bis zum Zweiten Weltkrieg, wenn man zu Weihnachten Musik haben wollte, dann müsste man die selbst singen. Das ist ja heute vollkommen unüblich geworden. Heute singen die meisten Leute nicht mehr selbst, sondern stellen dafür entweder das Radio oder die CD oder den Kassettenrekorder oder sonst irgendwas an. Und da kann man das natürlich aufnehmen und das wird dann massenhaft verbreitet und natürlich alle auch so ungefähr in einer Form. Das heißt, die Unterschiede der Musik oder das selbst aktiv zu werden, ist sehr stark zurückgegangen in den letzten 50 Jahren und deshalb viele Gemeinden haben das vollkommen vom Programm gestrichen. Die meisten Gemeinden wahrscheinlich, zu denen wir besuchen, ist das nicht ganz so der Fall. Aber eben, wenn ihr mal in die öffentlichen Kirchen geht, da ist das relativ selten noch anzutreffen. Da wird dann die Weihnachtsmelodien, die altbekannt sind, noch in Popsongs umgewünzt oder es gibt dann Weihnachtsrap oder so etwas, um irgendwie Weihnachten noch ein bisschen peppiger zu machen, um noch was Neues zu verkaufen. Oder dann eben die drei Tenöre, die irgendwas singen dort, ne, oder so zu Weihnachten. Das sind ja so typische Sachen, die verkaufen sich gut. Und die sind dann, werden auch überall gedudelt, in den Supermärkten, in den Restaurants, im Radio oder sonst wo, kann man den fast nicht ausweichen. Wobei an sich ist der Weihnachtsmusik durchaus schön. Und wenn ihr das mal selbst singt, werdet ihr merken, irgendwie man kann sich damit identifizieren, wenn man dann singt. Aber eben dieses, dass das so stark jetzt verpoppt wird oder vermarktet wird, das führt dann ein bisschen dazu, dass manche Leute Überdruss haben, dass sie selbst nicht mehr singen, dass man auch nicht mehr darauf achtet, was eigentlich gesungen wird. Und das ist dann natürlich eher negativ. Mein nächstes Kapitel wäre ein ziemlich ausführliches, das ich hier so ein bisschen mal versuche zusammenzufassen, weil ich schon einige Sachen darauf hingewiesen habe. Nämlich auf den Weihnachtsmann bzw. Nikolaus. Heute kennt ihr ja alle den Weihnachtsmann, den es irgendwo im Supermarkt zu kaufen gibt, auch Schokolade. Der hat ein typisches Aussehen, allerdings erst relativ jungen Datums. Zwischenzeitlich hat auch da schon die Emanzipation eingegriffen. Vor ein paar Jahren habe ich nämlich zum ersten Mal dann Nicola, die Weihnachtsfrau, gesehen, die es zu kaufen gab. Also auch hier nicht nur mehr Nikolaus, sondern eben Nicola und nicht Weihnachtsmann, sondern Weihnachtsfrau. Muss alles politisch korrekt sein dabei, ne? Also das gibt es dann zwischenzeitlich auch. Das ist allerdings erst ganz jungen Datums. Ursprünglich war es so gewesen, dass eben der Nikolaus auf Pferden oder Eseln reitend mit Rute, Säcken, Schellen ausgerüstet durch die Gegend gezogen ist, um die Kinder zu belohnen oder zu bestrafen. Als Gabenbringer der Adventszeit war er insbesondere als Examinator, ich habe es genannt. Wurde er eingeführt. Er kam also dahin, hat die Kinder befragt. Häufig war es auch so gewesen, die hatten sogenannte Klausenhölzer oder so etwas, die Kinder. Da wurde dann eingeritzt, wenn sie irgendwann mal böse gewesen waren im Jahr. Und dann mussten sie ihre Klausenhölzer zeigen. Und daran hat der Klaus eben, der Nikolaus, hat dann gesehen, ob sie nun gut waren oder nicht. Und dann je nachdem, haben sie mit der Rute eins bekommen oder eben ein Geschenk bekommen. Häufig war es so, dass diese Gabenüberbringung auch nicht ganz privat war, sondern dass da öffentlich man davon sehen konnte. Und das hat dann den pädagogischen Effekt. Also die Kinder, werden ihr jetzt nicht aufpasst, dann nicht? Werden die anderen das auch alle sehen, wie es euch dabei ergeht. Und es wurden dann einerseits über das Bravsein gesprochen, andererseits auch über den Glauben. In späterer Zeit kam dann das Christkind hinein. Das Christkind konnte natürlich schlecht auftreten als Baby, deshalb hat man dann ja so Ersatz dafür geschaffen und hatte dann eben so Engelgestalten gehabt in der evangelischen Gegend, auch darauf habe ich schon hingewiesen. Die populärste Figur, die am Ende eines langen Verwandlungsprozesses steht, ist dann der Weihnachtsmann. Poppig mit Pelzmütze, Wanderstab und Gabensack ausgestattet, tritt heute der Weihnachtsmann als Ersatz für den Nikolaus und eben alle anderen Figuren auf. Und unsere Frage wäre jetzt, woher kommt der eigentlich? Da müssen wir sagen, das ist eigentlich auch kein heidnischer Brauch, ist allerdings auch kein typisch christlicher Brauch. Denn nachdem der Nikolaus im 17. und 18. Jahrhundert in evangelischen Gegenden ins Asyl geschickt worden ist, also man wollte ihn ja nicht mehr haben, der Luther hat ihn ja ausgeschlossen, hat gesagt, nee, den brauchen wir nicht mehr, das ist katholisch, dann hat man den nicht mehr beachtet. Allerdings war es so, dass im 19. Jahrhundert, als man in der Zeit der Romantik wieder das Gefühl betonen wollte, dann erinnert man sich zurück, auch in evangelischen Gegenden, dass es nur früher mal solch einen Nikolaus gegeben hat, der umhergereist ist. Und so war dann im Jahr 1847, hatte der Moritz von Schwind, ein damals bekannter Maler, der an einigen Stellen sich verewigt hat, unter anderem, wenn ihr mal zur Wartburg kommt, da hat der Moritz von Schwind auch einige Sachen gemalt. Und der hat also da im Jahr 1847 den Herrn Winter für den Münchner Bilderbogen gezeichnet. Und das war so erfolgreich, dass der häufig nachgedruckt worden ist und in ganz Europa verbreitet worden ist. Und dieser Herr Winter, das war der Grundzug des heutigen Weihnachtsmanns eigentlich. Das war lang mit struppigem Bart und eben auch Pelz, Mütze auf und Wanderstab kam der aus dem Wald, aus dem Schnee gestapft. Also hier merken wir, Romantik versucht diese Idee von Winter, in Russland gibt es das ja auch so, Väterchen Frost oder Väterchen Winter, das gibt es eben auch in anderen europäischen Ländern, also der Winter personifiziert. Es geht gar nicht um Magie, sondern einfach bloß eine Person, die für Winter und Kälte steht. Die hatte man dort aufgenommen. Und da hat er eben einen weißen Bart gehabt, ein alter Mann, und der trat dann als Gabenbringer in Erscheinung. Mit der Zeit verlor der Nikolaus Schritt für Schritt seine eindeutige Bischofskleidung. Also den Stab, den krummen Stab, der an den Bischof früher erinnerte, das Kreuz, den Chormantel, also einen weit gefalteten Mantel, den früher die Leute getragen haben, die Stola, das heißt hier so einen Schal herum, das waren ja alles früher Merkmale. Wenn ihr auf älteren Bildern des Nikolauses seht, da ist er überall damit ausgestattet. Wenn ihr heute den Weihnachtsmann anseht, das hat er alles nicht mehr. Das ist also Stück für Stück mit den Jahren immer weiter zurückgedrängt worden im Rahmen der Säkularisierung, also der Verweltlichung. Hat man immer weniger darauf Wert gelegt. Stattdessen transformierte der Großvater Winter mit Pudelmütze und pelzbesetzten Mantel, der ja heute an diese Stelle getreten ist. Und früher war der Bischof auch eher asketisch schlank. So war er wahrscheinlich wirklich, denn wir wissen, dass er häufig gefastet hat und eben nicht viel zu essen gehabt hat. Heute ist er mehr ein pausbäckiger, weißbärtiger, dickbäuchiger Opa, der dann irgendwo dargestellt wird. Der hat mit dem ursprünglichen Nikolaus nichts mehr zu tun und hat von daher eigentlich auch mit christlichem Glauben ziemlich wenig zu tun. Dann in den USA wurde das bekannt durch die Zeichnungen des deutschstämmigen Thomas Nast oder Nast, je nachdem, wie man ihn ausspricht, auf Englisch oder Deutsch. Der hatte nämlich diesen dicklichen Weihnachtsmann das erste Mal in Harper's Weekly, einer amerikanischen Wochenzeitung, im Jahr 1881 dargestellt. Also da, ich habe diese Bilder auch gesehen, kann sie euch jetzt leider nicht zeigen. Das ist also schon das typische Bild, ziemlich dick und rund, gemütlich, mit roter Nase und dicken Bauch, sitzt da der Weihnachtsmann und packt seine Geschenke aus. Also so zeichnet er es zu Weihnachten 1881. So hat sich das dann in den USA auch relativ schnell und weit verbreitet. Den weißen Pelzbesatz zu seiner roten Kleidung erhielt der Weihnachtsmann schließlich im Jahr 1932 durch eine außergewöhnlich erfolgreiche Werbekampagne von Coca-Cola. Der Weihnachtsmann hatte, so sollte nämlich in den Hausfarben rot und weiß dargestellt werden. So ist ja auch heute noch das Etikett von Coca-Cola. Und vorher war nämlich der Mantel war eher so braun. Das war so braunlicher Mantel. Die Kleidung hatte auch noch andere verschiedene Farben, aber der Mantel war braun. Und hier ist also umgestaltet rot und weiß. Das kam also daher. Coca-Cola wünschte in USA weit verbreiteten Plakataktionen neben dem Gabenstrumpf eine erfrischende Pause. Natürlich eine Coca-Cola. Und die hatte dann der Weihnachtsmann gereicht in dieser poppigen Kleidung. Seit dieser Zeit erscheint der Weihnachtsmann standardisiert zu sein. Überall, egal wie man kommt, ob nach Frankreich, England, Deutschland, Polen, USA, Kanada oder sonst wohin, ist der Weihnachtsmann ziemlich gleich. Und da merkt man, wie solche Werbekampagne auch die Vorstellung von Menschen stark verändern kann. Jetzt gibt es natürlich noch Ort zu Ort verschieden. Ich könnte noch einiges sagen, worüber ich geschrieben habe. Wie ist der Weihnachtsmann im Supermarkt? Was ist da typisch? Wie stellt man sich den Weihnachtsmann in den Niederlanden, in England vor? Der eine kommt ja durch den Schornstein hinein, der eine fährt mit den Rentieren und so weiter und so weiter. Das will ich hier alles jetzt nicht ausführen. Das sind ja nur noch einzelne Details dabei. Als nächster meiner Punkte wäre der Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, da denken wir insbesondere an solche Sachen wie den Christkindlmarkt in Nürnberg vielleicht. Denn das sind Weihnachtsmärkte, die schon auf eine relativ lange Zeit zurückschauen können. Geschenke wurden in früheren Jahren meistens auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Das ist der Anfang gewesen. Meistens, also haben diese Weihnachtsmärkte ihren Beginn darin gehabt, dass man nach dem Weihnachtsgottesdienst hatten Händler auf dem Platz vor der Kirche einige Buden aufgestellt, wo die Eltern, die von dem Kirchgang kamen, ehe sie nach Hause gekommen sind, für ihre Kinder noch irgendwie etwas Naschwerk, Süßigkeiten oder sowas mitnehmen konnten, um denen das hinterher zu geben. Das hat sich dann schnell ausgebreitet, insbesondere im 17. Jahrhundert. Da ist die Wurzel der meisten heute bekannten Weihnachtsmärkte. Man hatte die Buden geschmückt, man hatte die auch jetzt nicht nur zum Weihnachtstag, sondern schon einige Wochen vorher aufgebaut. Und so sind insbesondere in Berlin, Dresden, Nürnberg und Frankfurt bekannte Weihnachtsmärkte im 17. Jahrhundert entstanden. Man hatte handgearbeitetes Spielzeug, Weihnachtspyramiden, insbesondere aus dem Erzgebirge ja gehabt. Und dann hatte man einen Christbaum, Schmuck oder den Stollen, besonders ist ja bekannt der Dresdner Stollen, auch auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt, Zwetschgenmänner, Rauschengoldengel, Lebkuchen, insbesondere bekannt da natürlich aus Nürnberg, sowie allerlei andere Geschenkartikel gehabt. Die ersten Anfänge, wobei man es noch nicht ganz genau Weihnachtsmarkt nennen kann, gibt es allerdings schon im 14. Jahrhundert. Da habe ich ja darauf hingewiesen, dass vor der Kirche dann eben solche Märkte abgehalten worden sind. Ich versuche hier mal so ein Beispiel von einem dieser Märkte zu nennen. Also beispielsweise beim Hamburger Markt, dem sogenannten Dom, der heute auch existiert, allerdings meistens das ganze Jahr über stattfindet, das war ursprünglich ein Weihnachtsmarkt gewesen. Das führte allerdings auch schon dazu, dass sich dann beispielsweise im 17. Jahrhundert, dort hatte sich dann der Pfarrer beschwert, weil die Stände sich dann auch in der Kirche ausbreiteten. Also die Leute drängten da in die Kirche hinein, wollten nicht warten, bis da der Gottesdienst vorbei ist und bauten ihre Stände in den Mittelgang der Kirche oder in den kleinen Kapellen auf. Und da finden wir dann häufig ein Einschreiten, wo dann also auch die Pfarrer dagegen sprechen, weil sie fürchten um eine Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes und wollen das eben streng voneinander trennen. So hier beispielsweise der protestantische Pastor von St. Jacobi in Hamburg, der kritisiert dann, wann wir größere Wucherer, größere Schinderei und Betrügerei in Hamburg getrieben als am Christabend in der Tumkirche, wann des Kindleins Jesus Frau, Kinder und Gesind etwas bescheren soll. Ich weiß nicht, ob ihr alles verstanden habt, jedenfalls das, was ihr vielleicht mitbekommen habt. Also er beschwert sich darüber, dass es eben Wucher und Betrügerei und so weiter gibt, insbesondere zum Weihnachtsmarkt in Hamburg. Der Domherr Friedrich Johann Lorenz, auch aus Hamburg, sagt dann etwas später, die sparsam erleuchtete Kirche selbst bietet die Unsittlichkeit durch ihre dunklen Schlupfwinkel Vorschub. Also hier, die Leute haben Gottesdienst vorbei und dann gibt es nicht nur Geschenkbuden, sondern mit der Zeit wird auch Alkohol ausgeschenkt, für die das wollen, und Würstchen oder sonst etwas, und dann ziehen sich da auch einige zurück, um da eben irgendwelchen unsittlichen Dingen nachzugehen, so meint der hier. Heutzutage besuchen wird der Hamburger Dom etwa von 5 Millionen Menschen jedes Jahr besucht. Allerdings ist er jetzt nicht nur vor Weihnachten, sondern fängt schon im Spätsommer an. Gut. Der Dresdner, vielleicht nehme ich den hier nochmal, der Dresdner Stritzelmarkt ist im 19. Jahrhundert schon relativ weit verbreitet. Erwähnt wird er das erste Mal 1434. Wilhelm von Kügelen beschreibt seine Eindrücke von einem Besuch im Jahr 1809 in einer Autobiografie so. 8 Tage vor dem Feste pflegte sich der Dresdner Altmarkt mit einem ganzen Gewimmel höchst interessanter Buden zu bedecken, die abends erleuchtet waren und große Augenlust gewährten. Das Glitzer mit Rauschegold, mit bunten Papierschnipseln, mit goldenen Früchten dekorierte Weihnachtsbäume, die hell erleuchteten kleinen Krippen, die mit dem Christkind. Die gespenstischen Knecht Ruprechte, die Schornsteinfeger aus gebackenen Pflaumen, die eigentümliche weihnachtlichen Weihnachtsstockpyramiden in allen Größen. Hier drängten wir uns des Abends gar zu gerne umher, schwelgten in den ahnungsreichen Duft der Tannen, der Weihnachtsstöcke, der Pfefferkuchen, der Striezeln, die in einer der Wickelkinder entlehnten Gestalt reichlich mit Zucker bestreut vor allen zahlreichen Bäckerbuden ausgelagerten und Höfen Appetit erregten. Soweit eine Beschreibung davon. Ich möchte auch noch eine weitere Beschreibung hier vorlesen, wenn ich die gerade sehe. Und zwar beschäftigt sich die mit dem Weihnachtsmarkt in München. Aber die finde ich im Moment nicht. Das schadet auch nichts, dann kommen wir nämlich zur Weihnachtspyramide. Deshalb werdet ihr wohl noch ein bisschen mehr über andere Weihnachtsmärkte hören, aber das einfach mal, dass man einen Eindruck davon bekommt. Ihr kennt das vielleicht auch, gibt es ja fast in jeder Stadt heute, wobei heute das eben nicht mehr diesen typischen Charakter hat, den es ursprünglich gehabt hat. In einigen Städten ist das ja nach wie vor schön, also derzeit, als wir in Basel gewohnt haben, da gab es auch einen Platz mit vielen Bäumen, direkt vor der Universität, mit vielen alten Häusern ringsherum, und da war dann auch Weihnachtsmarkt, das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Es ist dunkel, es riecht tatsächlich da, überall so kleine Buden mit Sachen, die sie da verkaufen, und typisch weihnachtlichen Sachen auch, gibt eine gewisse Atmosphäre, die dann auch Spaß machen kann. Die Weihnachtspyramide stammt ursprünglich aus dem Erzgebirge und ist eine Billigvariante für den Weihnachtsbaum. Viele Leute konnten sich einen Weihnachtsbaum nicht leisten. Erstmal, weil man jedes Jahr wieder neu machen musste und darüber hinaus, weil der teurer war als so eine Weihnachtspyramide. Die ersten einfachsten Weihnachtspyramiden, ich habe es auch mal kurz genannt schon, sind einfach aus drei Stäben, die sich oben treffen, also wie eine Pyramide, nicht? Also zwei Stäbe so und eine Stab so herunter. Dann konnte man da eben Zweige ringsherum winden, konnte da Kerzen draufsetzen. Und das war dann der Ersatz für den Weihnachtsbaum. Mit der Zeit haben sich diese Weihnachtspyramiden, auch das habe ich schon erwähnt, verändert. Dieses hier sieht auch aus wie eine Weihnachtspyramide, nicht? Das wäre dann eine ziemlich moderne. Aber die Weihnachtspyramiden, die man heute kennt, das sind ja diejenigen, wo dann ein Flügelrad oben ist, was sich dreht, und dann sind da verschiedene Teller, Holzteller, da sind die Figuren der Weihnachtsgeschichte darauf, und bei Kerzen, die man unten drunter anzündet, durch die warme Luft fangen die sich an zu drehen und dann bewegen die sich immer da im Kreis. Aber diese Pyramidenform ist ja immer noch erhalten von dem, daher ist der Name auch, nur hat das Flügelrad oben, das bringt jetzt ein bisschen durcheinander, das gab es ursprünglich auch nicht. Also das ist diese Weihnachtspyramide. Besonders verbreitet war sie im 19. Jahrhundert. Da wurde sie eigentlich auch erfunden, ist ganz klar, nämlich parallel zum Weihnachtsbaum. Ich habe erwähnt, dass der Weihnachtsbaum in der breiten Bevölkerung erst im 19. Jahrhundert verbreitet war. Diejenigen, die sich das nicht leisten konnten, die sind dann auf diese billige Variante eben der Weihnachtspyramide ausgewichen, die später allerdings so kunstvoll war, dass man dass sie dann auch ziemlich teuer wurde, wie das heute ja auch der Fall sein kann, wenn ihr eine solche schöne Weihnachtspyramide habt. Und dann hat man hinterher das nicht mehr als Ersatz genommen, sondern als parallele Weihnachtsschmuck. In der Zeit der DDR galt der Weihnachtsschmuck aus Sachsen, insbesondere aus dem Erzgebirge, eben als besonders exportträchtig. Da hat man eben auch eine ganze Menge dann in alle möglichen europäischen Länder exportiert. Also das ist typisch eben aus der Gegend. Und dann will ich zum Weihnachtsspiel kommen. Ein Weihnachtsspiel, da habe ich ja schon etwas darauf hingewiesen. Zum Weihnachtsspiel zählt man die Krippenspiele, die Hirtenspiele, die drei Königsspiele und einige andere weitere Spiele. Das sind Aufführungen, dramatische Aufführungen zur Weihnachtszeit, indem man sich mit einzelnen Aspekten der Heilsgeschichte Gottes und insbesondere dem Geschehen zu Weihnachten oder im Advent auseinandergesetzt hat. Gelegentlich wurden diese biblischen Geschichten, wurden damals, wie heute, nicht von lebendigen Schauspielern, sondern vom Puppentheater dargestellt. Auch das gab es. In evangelischen Gegenden ist bis heute es verbreitet, dass zu Advents- oder in der Weihnachtszeit entsprechende Spiele dargestellt werden, an denen dann Kinder, häufig Schulkinder, teilnehmen. Und das ist eine Idee, die Luther selbst aufgebracht hat. Aber diese Weihnachtsspiele hatten nicht erst den Beginn in der Zeit der Reformation durch Luther, sondern begannen schon in etwa, haben wir die ersten Dokumente davon, im 13. Jahrhundert. Man hatte die Weihnachtsgeschichte im Gottesdienst erzählt und hatte dann Dialoge formuliert, Gespräche formuliert, Umzüge gestaltet, Szenen gestaltet, die vorgespielt worden sind, draußen vor der Kirche oder dann eben auch in der Kirche während oder vor dem Gottesdienst. Man hatte begonnen, häufig, das war das klassische Modell, mit der Ankündigung der Geburt an Maria durch den Engel Gabriel. Dann hatte man eine ganze Zeit lang, oder dann kam erst noch Josef, der Zweifel hat an der Treue Marias und dem dann ja auch ein Engel erscheint. Dann hat man einen Sprung gemacht, das Jesuskind in der Krippe, die Anbetung der Hirten, die Weisen aus dem Osten, der Kindermord des König Herodes in Bethlehem, dann der Tod von Herodes, die Flucht der Familie nach Ägypten, und dann hatte man meistens abgeschlossen. Das waren also so klassische Szenen, die zu der Weihnachtsgeschichte dazugehört. Allerdings, die frühesten Anspiele, bis zur Zeit der Reformation und auch einige Zeit später, die hatten eigentlich die gesamte Geschichte, Heilsgeschichte im Blick. Zitat: Bald nahm man zur Geburtsgeschichte die ganze Heilsgeschichte hinzu, die mit der Schöpfung begann. Gott, der Herr, trat auf, Engel, der Teufel mit Gefolge, Propheten, Dichter und Heilige. Die Juden spielten ihre Rolle, St. Nikolaus, um den sich ja bereits ein ganzes Nikolausspiel entwickelt hatte, kam auf die Bühne, und wichtiger wurde vor allem die Darstellung des Paradieses. Im 12. Jahrhundert spielte man fast vor jedem Christgeburtsspiel ein Paradiesespiel, das eben mit Adam und Eva und der Schlange im Paradies begann. Ihr erinnert euch, ich habe ja darauf hingewiesen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsbaum. Weil daher kommt ja der Weihnachtsbaum. Nicht? Ihr erinnert euch noch, ja? Weihnachtsbaum, der Baum des Lebens im Paradies. und der ist dann da stehen geblieben, kam dann hinterher auch mal in den verschiedenen Szenen, hat eine andere Rolle gespielt und endete dann bei der Wiederkunft Jesu, wo er dann ja im zukünftigen tausendjährigen Reich widerstehen wird, auch als Baum des Lebens. Das ist ja diese Sache, wo das dann drin vorgekommen ist. Die Geburt des Erlösers kam natürlich auch mit darin vor, das ist ja ganz klar. Und man hatte jetzt versucht zu sagen, wenn ein Erlöser geboren wird, dann muss den Leuten ja in der Gemeinde erstmal klar werden, warum man überhaupt einen Erlöser braucht. Und man braucht einen Erlöser, weil es einen Sündenfall gab. Und deshalb hat man sich logischerweise überlegt, wenn wir jetzt zu Weihnachten darstellen, dass Jesus geboren wird, als Gott geboren wird, dann müssen wir erstmal darstellen, dass die Menschen sündig sind und dass sie eine Erlösung brauchen. Und so war die Idee, das eben auszuweiten und schon im Alten Testament beim Sündenfall in der Darstellung zu beginnen. Und wie gesagt, heutzutage, wenn wir Weihnachtsaufführungen machen, wir als Gemeinde haben das jetzt in den letzten Jahren häufig gemacht, am zweiten Weihnachtstag meistens, eben so alles aufgeführt und meistens haben wir viel Besuch gehabt, auch von Nichtgläubigen, gute Gespräche gehabt. Und da ist diese Überlegung ja fast wieder notwendig, weil wenn du manche Ungläubige hast, die verstehen ja gar nicht, warum sie erlöst werden müssen überhaupt. Und da müsste man tatsächlich nochmal bei Adam und Eva beginnen, damit sie überhaupt sehen, warum Weihnachten überhaupt nötig war. Und das hat man eben auch in dieser Zeit während der Weihnachtsspiele schon so erkannt und dann so interpretiert. Nun, der Weihnachtsbaum, oder wie er korrekt eigentlich heißen müsste, Christbaum, so wurde er ursprünglich genannt, bevor er germanisiert worden ist, der wurde in der Anfangszeit auch Adamsbaum genannt. Oder eben Baum des Lebens. Also daher, wir merken auch bei älteren Dokumenten, da ist durchaus diese Interpretation steckt schon drin. Man hatte das Ganze in Kirchen durchgeführt, später auch auf Marktplätzen und in Straßen. Dazu wurden Lieder komponiert wie In Dulce Jubilo, nun singet und seid froh. Das ist zum Beispiel ein typisches Lied aus dieser ganz frühen Zeit der Weihnachtsspiele. Das war also ein Lied, was dann gesungen worden ist, eben von dem Chor. Und da sollte vorbereitet werden. Jetzt ist die Geburt und dann wird erstmal der Chor, der singt das Lied und dann wird die Geburtsgeschichte gespielt. Allerdings müssen wir auch sagen, die meisten ersten Geburtsgeschichten wurden auf Latein gespielt. Das war natürlich ein bisschen ein Problem, weil die breitere Bevölkerung hat davon ziemlich wenig verstanden. Die haben zwar die Figuren gesehen, das ist ungefähr so, als wenn ihr euch dann einen Film anschaut, was weiß ich, auf Italienisch oder Spanisch oder sonst etwas, dann könnt ihr euch auch zusammenreimen, was da passiert, aber es ist natürlich ein bisschen problematisch. Man hat allerdings dieses Problem auch erkannt und hat dann nach einigen Jahrzehnten ist man dazu übergegangen, das dann auch in der einheimischen Sprache vorzuführen. Früh erhaltene Texte sind uns beispielsweise erhalten von St. Gallen. Dort ist so eine ganze Weihnachtsgeschichte, wenn sie vorgespielt hat, überliefert, mit all den Anweisungen an die verschiedenen Leute, die da mitgespielt haben, und auch mit Anweisungen eben natürlich, was gesagt worden ist, wer wann wo auftritt und so weiter. Da kamen die Darstellungen im Tempel drin vor, die Lobgesang Elisabeth kam drin vor, aber mit der Zeit, so auch hier in St. Gallen, kamen dann auch erfundene Szenen dazu, die gar nicht in der Bibel stehen, mit dem man den Leuten noch etwas dramatischer vor Augen führen wollte, worum es ging. So findet man da beispielsweise eine Teufelversammlung unter der Leitung Luzifers anlässlich der drohenden Geburt Christi. Also sagen, es taucht der Teufel noch irgendwie auf, dann aus dem Feuer, und jetzt macht er sich Gedanken, wie können wir die Geburt Jesu verhindern. Natürlich schafft er das nicht, ist ja klar. Es gibt ja auch da ein Happy End, nicht erst seit Hollywood, sondern auch schon da. Und dann wird Jesus wirklich geboren. Aber man merkt, hier tendieren manche der Schauspieler und der Dichter ein bisschen dazu, das Ganze zu dramatisieren. Nicht nur so ein bisschen alles so einfach zu machen. Nicht nur der Herodes, der als Kindermörder auftritt, sondern schon vorher diese Auseinandersetzung. Der Kerninhalt bleibt allerdings gleich und der wird dann eben durch Gesänge, zwischenzeitlich kommt dann immer ein Redner, der auftritt und das Ganze kommentiert, wird das damit hineingenommen. Evangelische Anspiele finden wir seit dem Jahr 1541, da ist uns das erste überliefert, nämlich ein evangelisches Weihnachtsspiel des Kölner Schuldirektors Heinrich Knaust. Das ist da zur Aufführung gekommen. Und vorgetragen werden die Stücke in der Adventszeit, meistens kurz vor Weihnachten, zum Teil auch zu Weihnachten, zum Teil auch zu Epiphanias. Luther hatte das Ganze eben mit eingeführt, auch gefördert. Und so hatte sich das dann, wie gesagt, auch in evangelischen Gebieten verbreitet. Wir finden dann auch Spiele, die sich etwas gelöst haben davon, wie zum Beispiel in Hessen. In Hessen gibt es dann die Herbergsuche in Bethlehem. Die wird dann gespielt Und zwar indem eine Gruppe von einem Haus zum anderen geht, mit eben, also so verkleidet, nicht, jetzt als Maria und Josef, und dann eben anklopfen und um Herbergsaufnahme bitten. Da soll die Bevölkerung auch mit eingebunden werden. So ähnlich gibt es das auch in Österreich. Da wird dann nämlich vorgespielt, dass eben der, das Jesuskind, also beziehungsweise Maria und Josef jetzt dort vorbeikommen, und dann übernimmt man aus einem apokryphen syrischen Kindheitsevangelium, also das ist keine biblische Überlieferung, sondern eine außerbiblische, aber da hat man in Österreich das übernommen, dass schließlich die heilige Familie im Haus des bekehrten Räubers Dismas unterkommt. Und der Dismas kehrt dann später auch als Wirt wieder und soll den Namen Titus tragen, der eben Maria und Josef den Stall zuweist. Das sind natürlich alles jetzt zusätzliche Erfindungen, aber die stützen sich hier eben auf solche apokryphen Evangelien aus dem 2. Jahrhundert. Noch größere Verbreitung findet dann die Herbergssuche zum Beispiel in der Schweiz auch, im Jahr 1566, hier evangelisch, wird das auch durchgespielt. Und zum Teil gibt es das auch so, dass das dann in der ganzen Adventszeit schon gespielt wird und dann das Jesuskind als eine kleine Holzpuppe, dann wird das in einem Haus für eine Nacht bleibt. Da sollen dann die Christen aus der Gemeinde sozusagen zeigen, ja, wir würden Jesus natürlich aufnehmen. Und es soll immer vermittelt werden, ihr sollt ihn natürlich auch persönlich aufnehmen, ihr sollt euch darum kümmern. Und so wird dann Jesus von einem Haus zum anderen gereicht und zum Heiligabend kommt er dann wieder in die Kirche und da kommt er in die Grippe und dann wird eben da das Weihnachtsspiel weitergeführt und vorangebracht. Gut. Lassen wir es vielleicht dabei. Das, was ich ja noch erwähnen kann, das braucht ja nicht sehr lange. Und dann würden wir nämlich hiermit auch abschließen können, ist dann das Weihnacht, der Weihnachtsstern. Weihnachtsstern ist wahrscheinlich uns alle ziemlich eindeutig. Weihnachtssterne begegnen uns heute auf dem Geschenkpapier, auf dem Tannenbaum, blank poliert aus Metall, Plastik oder Stroh. Und die erinnern in erster Linie an den Stern zu Bethlehem, wie wir den ja kennen. Dem biblischen Bericht entsprechend beobachteten ja diese Weisen aus dem Morgenland den Stern, der sie nach Bethlehem führte. Wir lesen das in Matthäus 2, Vers 1 und folgende. Der kaiserliche Hofastronom Johannes Kepler entdeckte im Jahr 1603 eine dreimalige Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn für das Jahr 7 vor Christus. Das hat dann dazu geführt, vielleicht zu sagen, das könnte der Stern von Bethlehem gewesen sein. Also eine Konjunktion, also das heißt eine Kreuzung von den verschiedenen Planeten, und die waren ja Astronomen, die haben das beobachtet, haben vielleicht so etwas bemerkt. Jetzt mag sich einer wundern, sagen, 7 vor Christus, das geht doch nicht, hilft ja nichts. Und dabei müssen wir daran denken, dass Jesus wahrscheinlich nicht im Jahr 0 geboren ist. Ist ja ein bisschen dumm, nicht? Also Jesus ist vor Christus geboren. Ja, kompliziert, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Das liegt einfach daran, da die Kirche erstmal gar nicht daran dachte, den Kalender nach Jesu Geburt zu berechnen, sondern die haben einfach den römischen Kalender übernommen. Und erst wesentlich später, ich müsste jetzt genau nachschauen, habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, ich meine, es sei im 7. Jahrhundert gewesen, dann kam ein Mönch, Exiguus, auf die Idee, nun die christliche Zeit nach der Geburt Jesu zu berechnen. Und höchstwahrscheinlich hat sich dieser Mann verrechnet und kam so auf ein falsches Datum, sodass wir davon ausgehen, eben Jesus ist ein bisschen was anders geboren worden. Also es könnte sein. Tatsächlich, also es gibt dann auch andere Deutungen, was dann genau passiert sein könnte, aber dieses hier ist eben von so einem Kepler, der darauf hindeutet. Es gibt dann auch verschiedene Deutungen, die das nahelegen. Meistens ist es nämlich so, wenn es da eine Konjunktion gibt, die strahlen dann diese Planeten, die spiegeln das Licht der Sonne wieder, und dann kann man da einen Staub, den sie hinter sich herziehen, der wird eben angeleuchtet, und der könnte tatsächlich wie ein Schweif gewirkt haben. Also der Spitze, diese Planeten, die zusammentreffen, die leuchten, und hinter der Schweif, der von dem Sonnenlicht angestrahlt wird, der könnte, so Kepler damals und so Astronomen heute, so gewirkt haben, wie dieser Stern, der uns in der Bibel berichtet wird. In aller Vorsicht dabei. Interessant ist das vor allem auch deshalb, weil nämlich in der Umwelt Israels wurde der Saturn traditionell als Stern Israels gedeutet. Und hier geht es ja Saturn und Jupiter, die zusammenkommen. Der Jupiter galt als Königsstern. Also so wäre die Deutung naheliegend, wenn jetzt Jupiter und Saturn zusammentreffen, dass man dann deutet, aha, Saturn, Israel und Königsstern, jetzt muss es einen neuen König in Israel geben. Also so wäre die Deutung auch naheliegend, wie sie ja die Weisen aus dem Morgenland gehabt haben. Übrigens, dieser Hinweis, dass der Saturn auf dem auf die Juden deutet, den finden wir heute immer noch in der englischen Sprache. In der englischen Sprache spricht man nämlich vom Samstag, vom Saturday. Und das schreibt man ja Saturn Day, also der Tag des Saturn. Und wir erinnern uns, nämlich der Samstag, das ist ja der heilige Tag der Juden, der Sabbat. Also insofern merkt man, da ist in der englischen Sprache noch diese Idee übrig geblieben, Saturn als Symbol für den, aus der damaligen Welt, als Symbol für die Juden. Ob das nun genauso war, ist natürlich immer eine andere Frage, können wir nicht genau sagen. Aber so zumindest die Deutung aus der damaligen Zeit. Ein anderer Hinweis ist auch noch dabei, nämlich, dass diese beiden Sterne sich damals in dem Sternbild der Fische getroffen haben sollen. Und dieses Sternbild der Fische gilt eben oder galt damals als Zeichen des Endes der irdischen Welt oder als ein Übergang zu einer neuen Welt. So hatten das damals die Astronomen interpretiert in der Umwelt Jesu. Und das würde natürlich auch darauf hindeuten, dass die jetzt Angst bekommen, da ist der Königsstern, da ist Israel und das ist in der Sternbild der Fische, jetzt soll ein neues Zeitalter beginnen. Nun, ich glaube, wir brauchen als Christen nicht so sehr viel jetzt auf die Astronomie zu geben, aber zumindest können wir dann zumindest verstehen, ein Stück weit, wie möglicherweise die Weisen das verstanden haben. Denn da steht ja nicht von einer direkten Offenbarung, sondern sie beobachten die Sterne, deuten die und kommen dann darauf, das könnte das und das bedeuten. Nun ist es so, dass wir ja die Juden zwar nicht die Sterne beobachten sollten, aber dass durchaus in den fünf Büchern Mose, im fünften Mose 4, Vers 19, oder Jesaja 47, Vers 13, oder schon in 1. Mose 1, Vers 14, Gott ankündigt, dass durch die Sterne und Planete Zeichen, Tage, Stunden und so weiter gegeben werden können. Dieses Zeichen wird darauf hingedeutet, wie Jesus ja auch sagt, dass am Ende der Zeiten Sterne vom Himmel fallen werden und so, dass man also an den Sternen sehen kann, oder Gott durch die Sterne ausdrücken kann, wie er auf der Erde sein Heilshandeln vollziehen will. Von daher merken wir, es ist durchaus auch ein bisschen von der Bibel abzuleiten und Gott hat diesen Stern ja auch gebraucht von Bethlehem, nur sollten wir da, glaube ich, nicht zu viel versuchen zu berechnen oder jetzt gar dann noch Sterne versuchen festzulegen. Allerdings ist das nicht das Einzige. Denn zum einen stehen die Sterne in der Bibel auch noch als Symbol des Weltraums. Und Jesus war Gott als Mittelpunkt, als Schöpfer in der Mitte des Weltraums. Wir finden dann auch eine Ankündigung vom Propheten Biljam im 4. Mose 24, Vers 17. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Hier merken wir, Stern zu Weihnachten ist ursprünglich nicht nur der Stern von Bethlehem, sondern ist auch Jesus selbst der Stern dargestellt. Und wie gesagt, der Stern, der aus Jakob aufgehen wird. Und dann eben der Zepter Israels. Also dieser Begriff wie Stern, Sonne, Sonnenaufgang, wird in der Bibel und auch in der Umwelt der Bibel häufig als Symbol für Gott, den Herrscher, den König oder so etwas gesehen. Manchmal spricht man ja heute noch von einem meinetwegen Sonnenaufgang oder von den Sternchen, zum Beispiel, oder den Stern von den, man spricht zum Beispiel von den Filmstars, nicht? Ein Star heißt ja Stern einfach, das ist ja nur das englische Wort, was man dort benutzt hat. Oder Movie Star, eben Filmstar, Filmsternchen, das ist genau dasselbe, was das eben ausdrückt, irgendwie bekannt, berühmt, das sind eben die, oder in Los Angeles ist ja eben dort an den, dort in Hollywood sind dann auch der Fußboden so kleine Sternchen, nicht, auf dem Boulevard dort aufgemacht, wo also jeder bekannte Schauspieler bekommt dann so ein kleines Sternchen und das soll an ihn erinnern. Und da merken wir diese Symbolik: Stern gleich König, Stern gleich berühmt, Stern gleich bekannt. Das gibt es heute immer noch so in unserer Sprache, auch in den Bräuchen. Und da merken wir, das sollte das damals auch bedeuten. Nicht nur der Stern, der wirklich am Himmel war, sondern Jesus Christus selbst als Stern, als der von Gott gesandte Messias, der dort erwartet wird. Der Stern also weist auch auf Jesus hin. So hat das beispielsweise auch Ignatius von Antiochien im Jahr 100 formuliert. Er sagt, Christus im Geheimnis der Menschwerdung ist selbst der Stern. Also der Stern zu Weihnachten. Mit dem eigenen Licht weist er also auf sich selbst hin. Das war eine Weihnachtspredigt, die dieser Ignatius gehalten hat. Hat dann hingewiesen, also das ist dann auch Jesus selbst, der da dargestellt werden soll. Ja, und hinterher tritt er auch wieder auf bei den drei Königen, als die nun ankommen. So ist das bis heute, dass der die Domherren der Kölner Kathedrale, die ja als Hüter der Gebeine der heiligen drei Könige gelten, die haben auf ihrer Amtskette eben einen Stern. Also der soll auch noch Rade-Eder haben. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, der Kölner Dom, jede katholische Kirche hat ja irgendwelche Heiligen Überreste, durch die sie geheiligt werden sollen. Und der Kölner Dom, der hat ja so einen besonderen Dreikönigsschrein, den kann man auch anschauen, in dem Domschatz. Und da sollen also einige Überreste von den heiligen drei Königen oder eben von den Weisen drin sein. Und da merkt man also auch, in dem Symbol ist dann der Stern erhalten, geblieben. Ja. Warum der Stern früher meistens aus Stroh gemacht worden ist und bis heute noch viele Strohsterne gibt, das ist eine ganz einfache Antwort. Das hat einerseits damit zu tun, dass man sich gesagt hat, damals war Jesus im Stall und im Stall hatte man keine anderen Materialien außer Stroh. Und wenn man das symbolisieren wollte, dann sollte der Strohstern gleichzeitig auch an den Stall erinnern. Aber daneben hat es auch rein praktische Gründe, weil Stroh für die meisten Menschen das einzig Erschwingliche war, was sie sich leisten konnten. Die konnten nicht aus irgendwelchem Silberpapier, das war viel zu teuer, was anfertigen, kaufen auch nicht, also hat man die dann aus dem Stroh aus dem Stall genommen, den man sowieso hatte. Also von daher gab es auch einen ganz pragmatischen Grund, aber es ist auch dieser theologische dahinter, es soll auf Jesus Christus hindeuten. Nun, damit wäre ich jetzt bei einigen der... Ja. Also bei den Weihnachtsgeschenken, das scheint für uns heute ganz natürlich dazu zu gehören und tut es ein Stück weit auch. Von den Christen der letzten Jahrhunderte wurde es darauf bezogen, dass die Weihnachtsgeschenke ihre Wurzel darin hätten, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Also Gott gibt ein Geschenk in die Welt hinein und so geben wir uns untereinander Geschenke, indem wir uns an die Geschenke erinnern oder an das große Geschenk erinnern, was Gott uns gegeben hat. So wird es zumindest angeführt in christlicher Literatur der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber historisch gesehen ist das nicht der einzige Ursprung, sondern ein wesentlicher Ursprung des Schenkens zu Weihnachten kommt vom Nikolaustag. Denn an den Nikolaus hatte man sich schon etwa um das Jahr 400 bis 500, da hatte er einen festen Tag gehabt, wo man sich an ihn erinnert hat. Und schon seit diesem Zeitpunkt war es ziemlich weit verbreitet, dass man sich an diesem Tag, also insbesondere die Kinder oder eben auch Obdachlose, beschenkt hat, weil dieser Nikolaus als Bischof von Myra sich insbesondere auch um Arme, Kranke, Waisen, Kinder und so weiter gekümmert hat. Also eigentlich kommt der Geschenkbrauch zu Weihnachten gar nicht vom Weihnachtsfest, sondern eigentlich kommt er eher vom Nikolaustag. Nur hatte man das, da habe ich ja letztes Mal auch schon darauf hingewiesen, auf Weihnachten übertragen. Insbesondere Martin Luther hat das getan, weil er gesagt hat, wir wollen nicht ein katholisches Heiligenfest feiern, sondern wir wollen zu Weihnachten feiern. Jetzt haben die Kinder gesagt, die evangelischen Kinder bekommen wir gar nichts mehr geschenkt. Das ging natürlich auch nicht, also mussten sie Geschenke bekommen und das war dann eben zu Weihnachten. Darüber hinaus floss in die Weihnachtsgeschenke auch die Überlegung ein, dass man zum Epiphaniasfest Geschenke verteilte. Und Epiphanias ist ja, habe ich das letzte Mal genannt, da wo Jesus erscheint. Und erscheint man hier, wo er als Gott erscheint oder anerkannt wird. Das ist da, wo die Weisen aus dem Morgenland kommen und ihm die Geschenke bringen. Und hier hatte man sich auch zu Epiphanias darin erinnert, Jesus bekommt Geschenke zu seinem anlässlich seines Geburtstages und so sollen wir, weil Jesus ja jetzt nicht da ist, an Jesus Stelle auch uns gegenseitig Geschenke geben und uns daran erinnern. Ja, bei dem Bischof Nikolaus, da ist es so, er rettete ein Schiff aus der Seenot und so war es. Denn einmal waren zwei junge Mädchen, die heiraten wollten und die hatten eben keine Witgift und das brauchte man damals noch und dann hatte er eben das bei einem Adligen besorgt und den dann in der Nacht durchs Fenster geschmissen, damit sie dann auch heiraten konnten und solche Sachen. Ja, gibt es halt einige Legenden davon und die beruhen dann darauf, dass man sich zu Weihnachten beziehungsweise erstmal zum Nikolaustag was geschenkt hat. Zum Nikolaustag waren das früher dann eben wie gesagt Lebkuchen, die aus den Schiffform gehabt haben oder Lebkuchen, die ein Mann dargestellt hat mit Bischofsmütze, das sollte dann eben der Nikolaus selbst sein oder andere Symbole aus der Nikolaus-Legende oder Sage. Das ist zum Teil heute immer noch so, dass beispielsweise beim Spekulatius, dass da gerade Bilder sind, die eigentlich an die Legende des Nikolaus erinnern. Aber dazu werde ich später noch mal etwas mehr sagen. Also, soweit zu den Geschenken. Man hatte sich dann natürlich vorgestellt, wie gibt der Nikolaus die Geschenke? Man hatte angenommen, erstmal ganz im Süden Europas, der käme auf einem Esel. Da man allerdings so in Mitteleuropa, insbesondere auch in Deutschland, ein Esel eher als unehrenhaft empfand, kam dann in Deutschland der Nikolaus auf einem Pferd, meistens einem weißen Pferd. Das Weiß sollte die Farbe der Reinheit sein. Also er ist jetzt ein von Gott gesandter Bote sozusagen, kommt weiß her und verteilt dann dabei die Geschenke. Und kam es dann insbesondere im Mittelalter dazu, dass der Nikolaus nicht nur allein kam, um gute Gaben zu überbringen, sondern mit einem Bösen, einem Knecht Ruprecht, der die gestraft hatte, die nicht so lieb und nett gewesen sind. Später kam dann zur Zeit der Reformation eben das Christkind, was die Geschenke verteilt hat. Auch darauf habe ich ja schon kurz hingewiesen in der letzten, bei unserem letzten Zusammentreffen. Und das Christkind ist erstmal anonym gekommen. Später hat man ein Kind verkleidet, weißen Gewand, Flügel, das sollte dann das Christkind darstellen und die Geschenke bringen. Etwa im 17. Jahrhundert tauchte das zum ersten Mal auf, dass dann der Weihnachtsmann so als Person in Lee erstmal aufgetreten ist. Es war noch so, war so eine Mischung, einfach der Nikolaus kam aber plötzlich mit Schlitten oder mit Rentieren oder so etwas, so wie heute der Weihnachtsmann kommt, und da gab es dann einen gewissen Übergang, in dem wir Geschenke übergeben werden. Man hatte damals auch die Vorstellung, also jetzt sind wir mal noch in der Zeit vor der Reformation, dass der Nikolaus nicht sichtbar erscheint. Also der ist häufig nicht aufgetreten, sondern dann waren einfach die Geschenke da. Nachher trat er auf und hatte dann die Funktion, die Kinder zu examinieren. Also das heißt, die wurden jetzt gefragt, nach biblischen oder theologischen Inhalten irgendwie was auswendig zu sagen und dann natürlich auch, ob sie lieb und nett gewesen sind, und erst dann gab es auch Geschenke, sonst eben nicht. Also das war jetzt nicht nur pro forma kam dort jemand, sondern da sollte tatsächlich gefragt werden, kennen die sich auch im Glauben aus? Das war die Funktion, die ja eigentlich ein Bischof bis heute in der katholischen Kirche innehat. Er hat das, die Verantwortung für die Lehre in der Kirche und soll dann eben regelmäßig Inspektionsreisen in seinem Gebiet machen, um nachzufragen, wie die Leute im Glauben dazu stehen. Und so sollte jetzt eben der Nikolaus auch an seinem Tag auftauchen. Geschenke, die so zur Zeit Luthers verteilt worden sind, da finden wir in der Literatur Klappern, Kästen, Kleider, also Kästchen, kleine Kästchen, wo die Kinder was reintun konnten, Kleider, Störche, jetzt natürlich nicht richtige Störche, sondern eben zum Spielen, aus Holz häufig, Schäfchen, Pferdchen, Wägelchen, Apfel, Birnen, Nüsse, Honigkuchen und anderes derartiges Spielzeug. So wird da zitiert. Das ist typisches Weihnachtsgeschenk bzw. Nikolausgeschenk um die Reformationszeit herum. Und so wird auch gesagt, diese Geschenke sollten, so sagt Luther dann auch, einen pädagogischen Zweck haben, nämlich, dass die Kinder sich so umso mehr nach der Ankunft Christi sehnen, so sagt er dabei. Also ganz bewusst, sie sollen sich jetzt auf die Geschenke freuen, und wenn sie an die Geschenke denken, sollen sie daran denken, wie bekommen sie ja nur, weil Jesus auf die Erde gekommen ist, und sich dann insbesondere darauf freuen und vorbereitet sein. Den Kindern wurde in der Zeit nach der Reformation zu Hause erzählt, das hat Luther nicht gesagt, aber das ist dann eben in der Tradition entstanden, dass das Christkind selbst, das heißt, dass Jesus selbst vom Himmel herabkäme in der Weihnachtsnacht und mit Engeln dort die Geschenke verteilen würde. Da muss man natürlich sagen, das ist nicht ganz biblisch, nicht? Also die Absicht ist zwar gut, auf Jesus hinweisen zu wollen, aber das führt dann ja gerade dazu, dass die Kinder hinterher das auch nicht mehr ernst nehmen, was man über den Glauben weitergeben will. Es gibt auch noch eine dritte Strömung, die zu diesen Geschenken geführt hat. Also wir haben die eine Nikolaus-Strömung, die andere Strömung Epiphanias, also den König gekommen, und dann gibt es noch eine dritte. Man hat nämlich am Ende des Jahres, und Ende des Jahres ist jetzt nicht ganz einfach festzulegen, weil bis ins 17. Jahrhundert hinein gab es in den verschiedenen Regionen Deutschlands unterschiedliche Jahresanfänge. Wir manchmal meinen, manchmal wird, das ist ja selbstverständlich, dass man zum 1. Januar das neue Jahr beginnt. Das war in weiten Teilen Europas bis noch vor wenigen Jahrhunderten gar nicht so. Da gab es, wie gesagt, verschiedene Anfänge. Es gab einige Länder, wo im März das Jahr neu begonnen hat. Einige, die hatten mit Weihnachten das Jahr neu beginnen lassen. Weil bis heute beginnt ja das Kirchenjahr, beginnt zu Weihnachten. Also da hat man festgehalten. Und für viele deutsche Gebiete war das so, sagte man, wenn zu Weihnachten das Kirchenjahr beginnt, dann beginnt auch das säkulare Jahr zu Weihnachten. Und so gab es eben verschiedene Ideen, unter anderem auch Silvester und Neujahr, wie wir das heute kennen. Aber das hat sich eben erst relativ spät durchgesetzt. Also, Jedenfalls gab es den Brauch, dass man zum Beginn des neuen Jahres, und das war irgendwann Dezember, Januar, Februar, März, so in dieser Zeit herum, dass man da den Angestellten, das heißt den Mägden und den Knechten, ihre Entlohnung des Jahres gegeben hat. Also da gab es nicht das Geld jeden Monat, sondern meistens einmal im Jahr. Denn sie lebten ja mit freier Logie und Kost in den Häusern. Und dann einmal im Jahr, am Ende des Jahres, dann, wenn auch ein neuer Vertrag aufgesetzt worden ist, bleiben die jetzt noch bei uns oder nicht, dann gab es auch die Entlohnung. Und da gab es zum Teil Geld, es war genau festgelegt, auch da gehörten bestimmte Kleider dazu, die gegeben werden mussten, und einige andere Sachgüter mehr. Also da waren Geschenke nicht nur einfach Mildtätigkeit, sondern waren Entlohnung für das, was man im Jahr erarbeitet hat, neben dem, was man finanziell bekommen hat. Und dieser Brauch verlagerte sich mit den Jahrhunderten auch immer mehr zum Weihnachtsfest, sodass dann zu Weihnachten nicht nur die Kinder, sondern auch die Mägde und Knechte mit Geschenken bedacht worden sind, ursprünglich nicht zu dem Lohn dazu, sondern ursprünglich als Entlohnung für das, was sie im Jahr geleistet haben. Das ging also auch noch damit hinein. Das, was es zu Weihnachten auch noch gab, das wäre jetzt eine vierte Strömung, die damit hineingeflossen ist. Es gab den Brauch, Sozialhilfe zu üben, sozusagen im Winter. Gerade dann, wenn es den Armen im Dorf besonders schlecht ging. Denn die brauchten Heizmaterial, die konnten nicht einfach irgendwo auf den Feldern noch etwas finden oder im Wald Beeren sammeln. Im Winter gab es das alles nicht. Und irgendwo in den Wald zu gehen, um da Tiere zu schießen, das ging ja auch nicht, weil das gehörte meistens den Adligen oder eben den Bauern, denen das gehört, und die wollten nicht so gern, dass man das die Tiere dort erledigte. Also so waren sie angewiesen auf wohltätige Unterstützung der Wohlhabenden. Und so war es auch üblich, dass die armen Leute und auch die Jugendlichen, die eben wenig Geld gehabt haben, dass die zu Weihnachten an die Türen gingen und dort sangen. Wir kennen das ja noch von Martin singen, und dann eben Geschenke bekamen. Und die Geschenke waren früher nicht Luxus, sondern die waren nötig zum Überleben. Also das heißt, die bettelten auf den Straßen oder an den Haustüren. Sie hatten dann auch jeden natürlich, der etwas gegeben hat, dann eine fromme Segnung zugesprochen, ein Liebewort oder sonst etwas mehr, oder haben an den Haustüren dann gesungen, so sie es konnten. Wir kennen das vielleicht auch noch aus der Geschichte von Martin Luther, denn der hatte ja, als er in Eisenach gewesen war, als Schüler, war dann auch als kleiner Junge da umhergezogen und ist dann bis zur Familie Kotter gekommen. Und dort wurde er von der Frau Kotter ja aufgenommen als Begleiter ihres Sohnes. Und da wohnte er dann jahrelang. Aber da ging er hin eben als Kurrendelsinger, so nannte man das damals, also Kurrende singen, an die Haustür zu gehen, um dann sich das Lebensnotwendige zu erbetteln. Und das war auch gerade in dieser Winterzeit, also das heißt im Dezember und im Januar üblich gewesen. Bis heute ist es ja noch so ein bisschen verbreitet, das erinnert vielleicht noch daran, dem Zeitungsjungen oder dem Postboten oder so zu Weihnachten ein kleines Geschenk oder einen Gruß zu geben. Ich weiß nicht, gibt es das noch hier bei uns hier auch? Ab und zu nochmal. Okay. Zumindest in anderen Gebieten ist das ja auch weit verbreitet. Und das ist noch so ein bisschen etwas Übliches davon, so da entwohnt man die Knechte und Mägde. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt als Knecht oder Markt von irgendjemand empfindest, aber das ist ja nur die Geschichte, die da irgendwie hinter mal kommt. Ne? Also die hinterher, woraus das entstanden ist. Da hat man die entlohnt, und das ist doch was, was übrig geblieben ist. Und bis heute ist auch noch übrig geblieben davon, dass viele christliche Werke, auch insbesondere mit ihrer sozialen Komponente, zu Weihnachten werben. In der katholischen Kirche, ich habe ja erwähnt, gibt es die Sternsinger, die dann für das Werk, meistens Miserior, eben katholisches Hilfswerk, Geld sammeln. Das ist auch noch übrig geblieben davon. Wir sind reich beschenkt worden, wir haben genug, jetzt müssen wir auch den Armen etwas geben. Das ist übrig geblieben von diesem Kurrendesingen, von dem Geben der Armen, die man auf der Straße oder in der Haustür getroffen hat, die da Musik dargeboten haben oder etwas mehr. Und daran erinnert man sich. Und natürlich auch ist mit den Jahrhunderten, insbesondere in der evangelischen Kirche und dann auch im Pietismus, der Gedanke wach geworden, den ich ganz zum Anfang genommen habe, nämlich, dass wir uns etwas schenken in Erinnerung daran, dass Gott uns beschenkt hat zu Weihnachten mit seinem Sohn, mit der Vergebung der Sünde, die ja durch die Geburt und das Leben Jesu erst möglich wird. Und da, wo Gott Mensch wird, wird die Voraussetzung geschaffen, dass er später auch für unsere Sünde sterben kann. lesen mal vor, wie wir aus einem Buch, was sich mit Brauchtum beschäftigt, was vor einigen Jahren erschienen ist, zitiere ich mal, was die dazu schreiben. Wer schenken kann und sich das buchstäblich etwas kosten lässt, wer sich sozusagen selbst in das Geschenk begibt, der erzeugt Freude. Das spürt der Beschenkte, Der Geber wird sogar rückwirkend durch seine Freundschaft, durch seinen Freudestiften mitbeschenkt. Wer sich jedoch mit flottem Geld freikaufen und Pflichten absolvieren und mit einem schnellen Geschenk erkaufen will, der erfüllt zwar Markt- und Werbewillen, der schafft aber kein zu Herzen gehende Freude. Mit diesem Erfassen des zentralen Christusgeschehens wurde das Geschenk des Lichtes in der Finsternis, des Heils in der unheilen Welt und der breiten Volksschichten auch den breiten Volksschichten bewusster, und das abbildhafte Schenken und Bescheren zu Weihnachten setzte zunehmend ein. Also so eine Beschreibung, wie es dann in den letzten zwei Jahrhunderten zu einer großen Erweiterung dieses Geschenkbrauches gekommen ist. Denn jetzt waren es ja nicht nur mehr Kinder und Diener und Mägde und Arme, die beschenkt worden sind, sondern plötzlich wurden viele Leute beschenkt. Und so eben die Beschreibung, das kam daher, um sich das stärker noch zum Bewusstsein kommen zu lassen. Gut. Dann wäre mein nächstes Stichwort der Weihnachtsgottesdienst. Weihnachtsgottesdienst meistens findet am Heiligabend und am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, das heißt am 25. Dezember, ein Gottesdienst statt. Klassische Lesungen in den Weihnachtsgottesdiensten in den großen Kirchen und häufig auch in den freien Gemeinden sind Lukas 2, Verse 1 bis 14, Jesaja 9, Verse 1 bis 6, Titus 2, Verse 11 bis 14 oder Johannes 1, Verse 1 bis 18. Die werden wir jetzt nicht alle vorlesen, die meisten von euch werden bekannt sein. Das eine ist ja die Geburtsgeschichte oder eben dann, wo in Jesaja angekündigt wird, dass in Bethlehem ein Sohn geboren wird, oder wo gesagt wird, das Licht kam in die Finsternis und so aus dem Johannes Kapitel 1. In den vergangenen Jahrhunderten wurden in den Kirchen häufig Krippen aufgebaut. Es wurden, wie ich schon erwähnt habe, Weihnachts- und Paradiesespiele aufgeführt, die der Gemeinde vor Augen führen sollten, wie ist das Ganze, hat das eigentlich stattgefunden. Man hatte auch damals schon die Idee, Gottesdienste interaktiv zu gestalten, so wie wir das heute nennen. Damals hat man das nicht so gestaltet gesagt. Das bestand dann darin, dass man beispielsweise während des Gottesdienstes, des Weihnachtsgottesdienstes, eine Holzpuppe durch die Reihen gegeben hat, und jeder hatte sie einmal so in der Hand gehabt und konnte sie wiegen. Das nannte man dann Kindelwiegeln. Und es gibt ja auch noch so Lieder, in denen das übrig ist, nicht? Also hieß das nur Josef, lieber Josef, nein, hilf mir, wiegen das Kindelein und so weiter. Und das, sowas hat man eben dann dazu gesungen, zu diesen Sachen. Also die Leute haben das jetzt nicht nur gesehen, es wurde gespielt, sie hatten nicht nur die Grippe während der Predigt vor Augen, um zu sehen, ach, das ist das, wie das mal abgelaufen ist, sondern sie konnten auch gleichzeitig selbst noch das Kindchen ein bisschen wiegen, um sich da hinein zu versetzen. Darüber hinaus war es auch so, dass häufig während des Weihnachtsgottesdienstes zwei oder drei Chöre den Gottesdienst mitgestaltet haben, und die sangen sich dann im Wechselgesang etwas zu. Bei manchen der Weihnachtslieder merkt man das auch noch, dass eben so eine Frage und eine Antwort oder eine Bibelstelle und eine andere, also dass da eine Wechselwirkung gegeben hat. Das war früher in den Kirchen durchaus auch häufig der Fall. In der Kirche wurde allerdings nicht nur dieser Weihnachtsgottesdienst gefeiert, sondern es war früher üblich, dass an jedem Tag vor Weihnachten, der Adventszeit, Gottesdienst stattgefunden hat, und so, dass man dann auch während dieser ganzen Zeit sich immer wieder darauf einstimmen konnte und langsam daran gewöhnen konnte, beispielsweise an die Griffe, die wurde schon zur Adventszeit aufgebaut, und dann eben hatte man die immer wieder vor Augen gehabt. Ein Begriff, der uns wahrscheinlich bekannt sein wird, ist die Weihnachtsmette. Und dieses Mette wird heute zumeist als Messe verstanden. Also wie die katholische Kirche nennt ihren Gottesdienst ja Messe. Und so spricht man dann von der Mitternachtsmette oder Mitternachtsmesse. Ursprünglich leitet sich dieser Begriff Mette allerdings nicht von Messe her, sondern von Matutinus, lateinisch, was so viel heißt oder was das Morgengebet bezeichnet. Also es gab schon in der alten Kirche ein Morgengebet, es gab dann auch ein Mittagsgebet, Abendgebet. Und dieses Morgengebet, was in der Liturgie festgeschrieben war, das trug eben diesen Namen. Und normalerweise sollte dieser Weihnachtsgottesdienst dann eben am frühen Morgen, also nicht um Mitternacht, sondern am frühen Morgen zu der Zeit dieses Morgengebets stattfinden. Das war normalerweise so etwa gegen 4 Uhr am Morgen. Nur die meisten nicht bis 4 Uhr aufbleiben, dann hat man das dann verschoben, hat gesagt, naja, dann wird das am Abend noch gefeiert. Normalerweise war es auch üblich in der Vergangenheit gewesen, wie auch zu Ostern, die Nacht vor Weihnachten durchzuwachen. Also dann entweder Gottesdienst zu haben, zu singen, zu beten, durchzuwachen bis zu dieser Morgenmesse. Dann konnte man sich hinlegen und dann eben ein paar Stunden später wieder zum Gottesdienst kommen. Normalerweise wurde zu dieser Mitternachts-Weihnachtsmesse die Geschichte aus Lukas 2, Verse 1 bis 14 vorgelesen, da wo wir den klassischen Weihnachtsbericht darin finden. Darauf, auf diesen Text gehört dann, da gehören auch solche Lieder dazu, wie es ist ein Ros entsprungen, darüber habe ich ja schon mal etwas gesagt, eben aus einer Wurzel zart, eben diese Wurzel ist dann ja, die Wurzel aus dem Geschlecht Davids und das Rose, also die Rose, nicht ein Ross, sondern eine Rose, die ist dann ja, das soll dann Jesus sein, der daraus geboren wird. Das Wachen auf, also das Wachen in der Nacht vom 24. zu 25. hat in den vergangenen Jahrhunderten auch eine zusätzliche Bedeutung bekommen, nämlich indem man sich daran erinnert hat, dass Jesus ja in Matthäus 24, Vers 43 sagt, dass wir wachen sollen oder wach sein sollen, denn er wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Und Advent, das ist uns ja bekannt, Adventus, Ankunft, heißt auch so viel wie Wiederkunft. Und wir warten da ja nicht nur oder erinnern uns nicht nur daran, dass Jesus einmal gekommen ist, sondern dass er wiederkommen wird. Und so wollten viele Christen das ganz bewusst so machen, nicht nur zu sagen, ja, wir warten irgendwie, sondern jetzt in dieser Nacht wollen wir Jesus ganz besonders erwarten. Er ist das erste Mal geboren in dieser Nacht und jetzt wollen wir zum Anlass dieser ersten Geburt uns auch bereit machen, innerlich auf das zweite Wiederkommen Jesu zu warten. Normalerweise folgt dann nach dem ersten Gottesdienst nach der Mitternachtsmesse eben am Morgen früh wieder Gottesdienst. Die heißt in der katholischen Kirche bis heute Hirtenmesse, weil da wird meistens der Text vorgelesen, wo die Hirten zum Stall kommen und Jesus anbeten. Morgen Gottesdienst im 25. wird auch häufig der Beginn des Johannesevangeliums ausgelegt, den ich ja vorhin schon mal genannt habe. Eben am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann lesen wir ihn weiter und das war das wahre Licht, was die Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist dann eben das Ende bis in Vers 18. Also das ist dann auch einer der typischen Texte, die man dann am nächsten Morgen gehabt hat. Das, was auch dazu gehörte, ist bei der katholischen Kirche insbesondere natürlich das Abendmahl, gerade zu Weihnachten zu feiern, weil ja Abendmahl verstehen Katholiken so, dass sie ja dann wirklich Fleisch und Blut Jesu haben. Und wenn Jesus jetzt geboren ist auf der Erde, Gott Mensch geworden ist, dann muss natürlich für einen Katholik auch die Eucharistie, wie sich das ja nennt, mit dazugehören. Weil man dann Jesus ja gegenwärtig hat. Das ist ja diese Vorstellung der Transsubstantiation, die dahinter steht. Ja, soweit vielleicht dafür. Dann wäre mein nächstes Stichwort, also wenn ihr habt zu diesen beiden Anfragen oder wollt noch etwas ergänzen, dann wäre mein nächstes Stichwort die Weihnachtskarte. Wollt ihr zu dem etwas mehr wissen, was ich bisher besprochen habe? Schenken war das ja, nicht? Geschenke zu Weihnachten. Und jetzt als zweites die Weihnachtsgottesdienst, Weihnachtsmesse oder Mette. Ah, tatsächlich. Ja. Das würde dieser ursprünglichen Form entsprechen, die ich ja auch erwähnt habe, dass man das eben zur Zeit des Morgengebets gemacht hat. Und das war dann eben 4, 5, 6 herum in diese Zeit. Je nachdem hat man das ja an der Sonnenaufgang bzw. an den Stunden nach Sonnenuntergang festgemacht. Also so war das ursprünglich gewesen. Die meisten Kirchen haben das heute nicht mehr, die machen das dann irgendwann um Mitternacht und dann eben am ersten Feiertag irgendwann am Morgen. Ja. Und seid ihr dann auch wach die ganze Nacht über, oder?
Nee, das nicht.
Das nicht, okay. Mhm. Gut. Ja, ja genau. Mhm. Da ist es ein bisschen anders, was auch damit zusammenhängt, da wir ja in Deutschland einen starken Einfluss auch evangelischer Bräuche und Interpretationen haben. In Südamerika ist das wesentlich stärker eben an der katholischen Kirche und Tradition orientiert. Das heißt, viele dieser Bräuche gibt es auch, aber die Geschichte, wie ich sie jetzt etwas gezeigt habe, die gilt insbesondere für Mitteleuropa. Das heißt nicht nur für Deutschland, sondern das ist dann meinetwegen Deutschland, Frankreich, Niederlande, Dänemark und so weiter. Das sind alle diese Länder, die haben sehr ähnliches Brauchtum dabei. Die Details sind ein bisschen unterschiedlich, aber ziemlich ähnlich. Österreich, Schweiz und so. Ne? Ja. Na gut, dann komme ich zur Weihnachtskarte. Die Weihnachtskarte ist noch gar nicht so alt. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, das gehört ja ganz klassisch dazu. Ist es allerdings noch nicht so lang, wird uns auch nicht verwundern, weil ja beispielsweise im Mittelalter die meisten Leute weder schreiben noch lesen konnten. Und die Post auch noch gar nicht so alt ist, also hätten sie weder das schreiben können, noch hätten sie es mit der Post verschicken können, noch hätten sie es hinterher lesen können, wenn sie eine Karte bekommen hätten. Also merken wir, hier sind schon viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um so etwas überhaupt zu ermöglichen. Die Vorläufer dieser Weihnachtskarten, die gab es allerdings auch schon im Mittelalter. Nur hatte man die eben nicht selbst beschrieben, sondern da wurde beispielsweise mit Holzschnitten, wurden in den Klöstern und in den Kirchen, wurden kleine Kärtchen gedruckt, die an das neue Jahr, beziehungsweise die an die Geburt Jesu erinnern sollten. Die hatten die Leute im Gottesdienst mitbekommen, konnten sich dann an die Wand heften, die haben ja auch nicht viele Bilder gehabt, also wurde das an die Wand geheftet, konnte man sich dort anschauen, der erinnerte dann daran. Also kleine Holzschnitte, Geburt Jesu, die drei oder die Weisen aus dem Morgenland, die Hirten auf dem Feld oder irgendwie solche weihnachtlichen Motive wurden dort auf Holzschnitten abgedruckt und dann weitergegeben. Nachdem der Buchdrucker, die Buchdruckerkunst entwickelt worden war, wir befinden uns ja jetzt im 15., 16. Jahrhundert, da hat man dann immer mehr, ist man dazu übergegangen, diese Sachen auch zu drucken und sie dann hinterher zu kolorieren, also anzumalen. Man konnte ja nicht bunt drucken, aber man hat die Umrisse gedruckt und dann kamen da einige her, hatten es angemalt, so hatte man jetzt richtig schöne Zeichnungen, die man aber immer noch per Hand weitergegeben hat und meistens bekam man sie von dem Vorgesetzten bzw. von der Kirche. Meistens wurde das durch die Kirche vermittelt, sowohl evangelische als katholische. Da gab es keinen großen Unterschied. Und in der Zeit des Barocks ging man dazu über, dass diese hergestellten Karten von Klöstern oder Kirchen, dass die nun auch von Privatleuten hergestellt worden sind. Dass man sozusagen, wenn man reich genug war, irgendeinen Künstler beauftragt hatte, selbst eine Karte zu entwerfen. Die wurde in großer Zahl hergestellt und die hatte man dann, so man genügend Geld hatte, durch persönliche Boten verschickt an Geschäftsfreunde, an Bekannte, an Familie und sonst wohin. Das war jetzt allerdings nur in der höheren Bürgertum oder unter den Adligen verbreitet. Allerdings dann am Ende des 18., am Anfang des 19. Jahrhunderts, also wir sind ungefähr um der Zeit um 1800, da greift es langsam über, es gibt allgemeine Schulpflicht, auch in Deutschland, und so haben die Lehrer sich vor Weihnachten Zeit genommen, mit den Kindern solche Weihnachtskarten zu entwickeln. Die mussten dann diese Karten malen, dafür gab es einen Kunstunterricht, und dann sollten sie auch noch schöne Grüße für ihre Eltern dort aufschreiben oder ein Weihnachtsgedicht oder ein Weihnachtslied verfassen und das natürlich in Schönschrift dann darauf anbringen. Es gab dann regelrechte Bücher auch darüber, wo dann solche Briefformulare oder solche Gedichtvorlagen abgedruckt waren, sodass man die nicht frei erfinden musste, sondern dann auch direkt übernehmen konnte. Als dann schließlich auch die Industrie das entdeckte, hatten sich immer mehr Kinder einfach gemacht, sie hatten das nicht mehr selbst hergestellt, sondern man konnte dann nach einigen Jahren diese Karten auch kaufen. Die sahen dann halt so ähnlich aus, als wenn man es gemacht hätte, aber waren dann gekauft. Und man musste nur noch vielleicht den Namen der Eltern eintragen und eine eigene Unterschrift darunter setzen. Und das ist auch ein Vorläufer dabei. Da kamen dann so Sachen heraus wie wertgeschätzte Frau Großmutter oder so etwas, oder verehrungswürdige Eltern, so sprach man seine Eltern damals an, also das war noch etwas anders, Und das war sehr formal auch, aber das können wir auch auf solchen Karten lesen, wenn man sie bis heute, also die bis heute ja auch aufgehoben sind. Die erste typische Weihnachtskarte, wie wir sie kennen, die ist im Jahr 1841 entwickelt worden, und zwar von einem schottischen Buchhändler namens Leach. Er hatte einen Künstler beauftragt, eine Karte herzustellen, die hatte er per Druckverfahren vervielfältigt und in seinem Buchladen verkauft. Nur zwei Jahre später kam auf eine ähnliche Idee, wahrscheinlich unabhängig davon, der Londoner Geschäftsmann Henry Cole. Der hatte dann den Maler Huseley beauftragt, mehrere verschiedene Karten, also mit verschiedenen Motiven, zu erstellen. Und die hatte er erstmal für seine eigenen Kunden weitergegeben. Und als die ganz begeistert davon waren, kam er auf die Idee, die könnte man auch verkaufen, sodass er in den folgenden Jahren die in größerer Zahl anbot und sich das dann weit verbreitete. Nachdem auch die Druckverfahren immer billiger geworden sind, wurde diese Sitte insbesondere in England schon bald populär. In Deutschland hatte man Bedenken dagegen. Insbesondere wurden Bedenken vorgebracht von der Post, auch vom Adel, denn man sagte, Karten, auf denen ja öffentlich zu lesen ist, was man einem anderen schreibt, das sei unsittlich. Also wenn, dann müsste man das in Unfrach wickeln und dann gibt es keine Weihnachtskarte mehr. Dann gibt es höchstens einen Weihnachtsbrief. Aber das hat man nicht einführen wollen, so dauerte das einige Jahre länger. So entstand dann in Deutschland überhaupt die erste Postkarte, nicht die Weihnachtspostkarte, sondern überhaupt die erste Postkarte in Deutschland, wurde im Jahr 1870 verschickt. Nachdem dieser Widerstand überwunden war, man sich gedacht hatte, ja, selbst wenn dann die Hausangestellten die Karte lesen können, das ist nicht so schlimm. Und bald kam es dann auch dazu, und zwar am Ende des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, also um 1880 bis 90 herum, verbreitete sich der Brauch, sich zu Weihnachten Karten mit Grüßen, mit Bibelversen oder Ähnlichem zu schreiben, auch in Deutschland. Man hatte Bildmotive, insbesondere waren da die Geburt Jesu Christi darauf. Später kam dann auch dazu, man hatte den Weihnachtsmann bzw. den Nikolaus oder einen Postboten da drauf gehabt auf der Weihnachtskarte. Warum denn das wohl? Was hat der Postbote mit Weihnachten zu tun? Eine gute Idee? Naja, der Postbote war derjenige, der in dieser Zeit, als die Post entstanden ist, dann häufig Geschenke gebracht hat. Und hier sah man den als den Bringer der guten Gaben sozusagen an. Als Stellvertreter für den Nikolaus oder Weihnachtsmann kam dann der Postbote manches Mal darauf. Und also bis vor einigen Jahren habe ich das auch durchaus gesehen, so dass dann eben Postboten abgebildet waren, vielleicht nicht in der Uniform der Deutschen Post, aber zumindest so einfach mit einer Tasche um, da ein paar Briefe da heraus, nicht, und so, dann ist da vielleicht noch ein weihnachtlicher Hintergrund und Schnee und so. Also das gab es durchaus oder gibt es noch bis in neueste Zeit hinein. Aber wie es dann wandelte sich auch, man kann an der Geschichte der Weihnachtsmotive durchaus auch erkennen, in welchem politischen Hintergrund sind die entstanden. Beispielsweise dann um 1900 herum, da waren in erster Linie dann Christkind, Engel, aber es kam auch immer mehr, so wie der Weihnachtsbaum war darauf, es war dann der Kaiser, eben der vor dem Weihnachtsbaum stand, das gab es ja damals auch, oder es waren eine Hütte im Schnee mit Familie und Kindern oder ein Brautpaar. Dann in der Zeit des Krieges wurde dann ein Schützengraben, wo die Soldaten im Schützengraben liegen und Weihnachten feiern, abgebildet. Oder es gab Abbildungen von Deutsch-Südwestafrika. In den 30er Jahren gab es die ersten Mickey-Mäuse auf den Weihnachtskarten in Deutschland. Und dann in der Zeit des Dritten Reiches, sogenannten Dritten Reiches, war dann häufig auf Weihnachtskarten Hitler abgebildet, der mit einem kleinen Kind und dann irgendein Weihnachtskranz eben dem Kind da irgendwas überreicht hatte, ein Geschenk überreicht hatte. Das waren dann auch typische Weihnachtskarten dieser Zeit. Es gab dann schließlich auch die sogenannten Frontsoldaten oder Postkarten des Winterhilfswerks für die deutsche Armee, wo dann insbesondere an diesen Kampf erinnert werden sollte. In Nachkriegsjahren wurden insbesondere Weihnachtskarten verbreitet, die den Übergang von Weihnachten und Neujahr verwischten. Also dann war manchmal einfach Schnee, Schneemann, es kamen auch die klassischen Motive wie Weihnachtsmann, Weihnachtsbaum und sowas, die gab es natürlich auch noch dabei. In Deutschland werden heutzutage jährlich etwa, man kann das natürlich nicht genau sagen, 125 Millionen Weihnachtskarten verschickt. Nun sagen vielleicht einige, das ist ja eine ganze Menge, Allerdings ist das im internationalen Vergleich noch gar nicht so viel. In den angelsächsischen Ländern ist das noch wesentlich weiter verbreitet. Ein Engländer beispielsweise verschickt im Jahr ungefähr, also zu Weihnachten ungefähr 5-mal so viele Karten wie ein Deutscher. Und daher hofft die Deutsche Bundespost natürlich darauf, noch mehr Geschäft zu machen, wenn sich das noch mehr verbreiten sollte. Und nicht nur die Engländer sind sehr schreitwütig zu Weihnachten. Die Niederländer bringen es immerhin noch auf 3-mal so viele Weihnachtsgrüße wie der normale Deutsche. In Deutschland werden in der Gegenwart, so habe ich mich informieren lassen, aus den Druckereien, die so etwas herstellen, heute werden insbesondere Sachen, so künstlerische Karten verschenkt oder humoristische, also wo dann irgendwie ein witziger Weihnachtsmann drauf ist oder so etwas, oder auch Karten mit elektronischen Elementen. Das kennt ihr, also man klappt sie auf und dann O-Tannebaum, irgendwie wird dann gemacht. Ein paar Mal geht das und irgendwann ist dann leer. Besonders Kinder mögen das ja auch ganz gerne, daran herumzuspielen. Ja, das, was es heute auch gibt, das kennt vielleicht der eine oder andere, sind nämlich dann Karten ans Christkind oder an den Nikolaus oder an den Weihnachtsmann oder so etwas. Damit hat die Post ja auch zu tun. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt ganz überraschend frage, weißt du, was mit den Briefen passiert? Genau. Ja, es gibt eben Adressen, die sind extra von der Bundespost eingerichtet worden, wo dann die Sachen gesammelt werden und manches Mal dann auch beantwortet werden. Also das Ganze begann eigentlich im Jahr 1900, irgendwo habe ich das doch hier aufgeschrieben, 1960 herum. Da hatte nämlich ein kleines Mädchen, Virginia O'Hara aus New York, hatte dem Herausgeber einer Zeitung geschrieben und wollte da hier an das Christkind schreiben. Und der hat das als interessante Idee aufgenommen und hat dann einen Brief geantwortet, wie das Christkind antworten würde. Und das war einen so großen Anklang, dass das in den USA sich bald verbreitete und auch in Deutschland zuerst bei der Welt am Sonntag im Jahr 1977 erschienen ist. Und zahlreiche Zeitungen haben das dann auch übernommen, dass die Briefe hingeschickt werden könnten, dass man dann auch darauf eine Antwort bekommt. In Deutschland richtete die Post 1995 das erste Mal 6 Postämter ein, die sich speziell um Briefe an Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind kümmern sollen. Dazu gehört die Postämter Himmelspfort, ich habe auch noch die Postleitzahl dazu, falls ihr sie haben wollt, zu schreiben. Oder dann gibt es da auch noch die Himmelspforten und dann die Himmelstür oder Nikolausdorf oder Engelskirchen und St. Nikolaus. Jährlich gingen da in den vergangenen Jahren 80.000 Briefe ein. Das ist immerhin nicht wenig und ganze Menge, muss ja auch alles bearbeitet werden. Allerdings ist das noch fast gar nichts, denn in Österreich ist das Schreiben an Christkind viel weiter verbreitet. In einem Jahr kommt an das österreichische Christkindl 2,5 Millionen Briefe. Ja, das ist eine ganze Menge. Ob nun alle selbst beantwortet werden vom Christkind, das möchte ich bezweifeln. Aber da muss die Post schon ziemlich organisatorisch auch zulegen, das zu machen. Diese Weihnachtspost hat in den letzten Jahren übrigens eher zugenommen als abgenommen. Also können wir sagen, es ist vielleicht in der Vergangenheit. Nein, die Statistik zeigt tatsächlich, in den letzten Jahren ist eher mehr geworden dafür. Ja, ich habe hier irgendwie ein bisschen über den Weihnachtszettel, also Wunschzettel, aber das lasse ich jetzt einfach mal fallen. Das hat ja nicht direkt was mit der Weihnachtspost zu tun. Weihnachtspost, soweit klar? Gut, dann wäre mein nächster Punkt, und danach machen wir eine kleine Pause und kommen zum Kekse essen. Am nächsten Punkt, da will ich etwas sagen über die Weihnachtskrippe. Also, wir haben zu Hause, oder meine Frau besser gesagt, sie hat jetzt schon so alles ein bisschen dekoriert für Weihnachten. Wir haben auch, gerade so beim Eingang, bei unserer Tür, eine Weihnachtskrippe stehen. Da sind dann die Hirten, da ist dann Jesus in der Krippe und Maria und Josef und unsere Kinder mögen das ganz gern. Und immer wieder, wenn sie da vorbeikommen, erinnert sie das daran. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass wir das vor ein paar Jahren gemacht haben. Dann haben wir, nachdem wir die Weihnachtsgeschichte erzählt haben, sie das auch spielen lassen mit diesen Figuren, was ihnen sehr gut gefallen hat und bis heute in Erinnerung ist. Diese Idee, zu Weihnachten eine Krippe aufzustellen, da dürfen wir uns natürlich gar nicht die Frage stellen, ist das heidnisch oder nicht. Das hat natürlich mit heidnisch gar nichts zu tun. Denn Heiden, warum sollten sich die Römer oder die Germanen Jesus in der Krippe irgendwo hinstellen? Das ist ja absurd. Kommt auch nicht daher, sondern die erste Krippe, die wir heute historisch nachvollziehen können, ist im Jahr 354 aufgestellt worden, und zwar in der römischen Kirche, also in der Kirche in Rom, Santa Maria Maggiore gibt es heute noch diese Kirche, können wir auch anschauen. Und da ist eben dokumentiert, dass das erste Mal zu Weihnachten offiziell, ob das jemand privat gemacht hat, wissen wir natürlich nicht, eine Krippe aufgestellt worden ist. Wir ahnen, dass dieser Weihnachtsbrauch noch wesentlich älter ist, also noch lange bevor irgendein Datum festgelegt worden ist, denn wir sehen Jesus in Windeln gewickelt oder auf den Armen seiner Mutter oder im Stall in der Krippe schon auf wesentlich älteren Darstellungen, insbesondere auf Sarkophagen oder in den Katakomben Roms sehen wir das dargestellt, also aus noch früherer Zeit. Nur wie gesagt, da haben wir jetzt keinen genauen Begriff, wie hat man da gefeiert. Diesen ersten schriftlichen Bericht haben wir eben aus dem Jahr 354. Wir wissen dann beispielsweise auch, dass Franz von Assisi 1223 eine Weihnachtsfeier als Grippenfeier inszeniert hat. Also der eine Grippe aufgebaut hat, einen Gottesdienst gefeiert hat, anhand der Grippe erklärt hat, wie das nun zu Weihnachten gewesen war in diesem Jahr. Im 16. Jahrhundert werden zu Weihnachten die in den meisten Kirchen Krippen aufgestellt. Also wir merken, das verbreitet sich langsam, kommt ursprünglich in Italien, da lebten ja auch zu dem Zeitpunkt die meisten Christen im 4. Jahrhundert, Italien, Griechenland und Nordamerika, Nordafrika, da lebten die meisten Christen und das hat sich dann langsam gegen Norden ausgebreitet, jetzt im 16. Jahrhundert, wir sind also in dem Jahrhundert der Reformation, da ist das auch in Deutschland überall verbreitet. Im 18. Jahrhundert schließlich ging man auch dazu über, dass die Krippen immer mehr zu Hause angerichtet worden sind. Das war natürlich dann auch eine aufwendigere Sache, eine teurere Sache, deshalb hat das ein bisschen länger gedauert. Die Geburtsszene Jesu ist, wie gesagt, habe ich hingewiesen, schon auf Sarkophagen und Abbildungen im 2. Jahrhundert, das heißt in der Zeit von 100 bis 200 dargestellt, also da schon wesentlich älter. Daneben dem Jesuskind in der Grippe und in Windeln gewickelt und auch neben Maria und Josef und den Hirten findet sich häufig auch Ochs und Esel, die ihren Herrn erkennen. Denn das soll der Hintergrund sein. Wir lesen in der Bibel ja vergeblich von diesen beiden Tieren, aber man hatte sich erinnert an Jesaja 1, Vers 3. Hat immer seine Bibel dabei? Jesaja 1, Vers 3. Kannst du gerne raussuchen und ich werde in der Zwischenzeit schon was weiter sagen. Später kommen dann auch die Hirten mit dazu, als Vertreter der, die auf die Erlösung der Menschheit warten. Im 4. Jahrhundert wird Maria in der Darstellung dazugenommen. Also die ältesten Darstellungen sind noch ohne Maria, nur Jesus in der Krippe. Im 5. Jahrhundert kommt dann auch Josef dazu und mit der Zeit wird die Geburtsszene im Stall von Bethlehem immer weiter ausgebaut. Man hat Stroh und Sterne, gelegentlich kommt sogar eine Hebamme dazu auf das Bild. Und dann die Weisen aus dem Morgenland. Manchmal findet die Geburt auch in einem mehr europäisch anmutenden Holzstall statt. Das seht ihr auf einigen Abbildungen, auch in Kirchen. Da kann man sich nicht vorstellen, wie es in Israel gewesen. Also nimmt man einen typisch mitteleuropäischen Holzstall, in dem das stattfindet. Wobei, wie wir ja wissen, dass in Palästina, also in Israel, meistens Höhlen gebraucht worden sind als Stall. So können wir heute auch auf den Hirtenfeldern von Bethlehem sich das anschauen. Da gibt es hier einige dieser Höhlen, von denen manche ausgehen, das könnten diese Geburtshöhlen sein. Ja, bitte.
Ein Wind zieht sein Gesicht und erfüllt die Krippe seines Herrn.
Genau. Und diese Stelle wurde in der Kirche, also auch in der frühen Kirche, gedeutet, das soll darauf hindeuten, die Tiere erkennen Jesus Christus als ihren Herrn, aber die Menschen sind manchmal zu dumm, das zu erkennen. So wie Jesus ja auch darauf hin, dass die Kinder, die erkennen ihn als den Herrn, und die anderen, die sind dann, fühlen sich zu klug dafür, insbesondere die Pharisäer und die Gelehrten. Hier soll darauf hingewiesen, die Tiere, die erkennen das, und hier sollten die Tiere ein Symbol sein. Also man ging gar nicht davon aus, dass es wirklich einen Ochs und einen Esel gab. Hätte sein können, wir wissen das nicht. Sondern diese Tiere sollen Symbol sein für die Natur, für die Welt, in die Jesus hineingeboren wird, die ihn als Herrn erkennt. Deshalb sind sie meistens auch so dargestellt, dass sie zu Jesus hinschauen. Also wenn sie in der Krippe sind, so jedenfalls ursprünglich in den Abbildungen, wo sie man dort findet. Ja, in Deutschland insbesondere war es dann weit verbreitet, dass am 24. diese Krippe aufgestellt wurde, manches Mal auch schon vorher, und sie wurden dann meistens stehen gelassen bis zum 2. Februar. Häufig wurde eben auch, ja, das habe ich schon gesagt, die Hirten, die finden wir auch in der Bibel, darüber brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ja. Naja, und was später manchmal noch zukommt, dann zum Simeon oder die Hanna oder König Herodes, die tauchen noch dabei auf. Manches Mal hatte man auch zu den verschiedenen Festtagen des Jahres, also das zur Zeit vor Weihnachten, dann die verschiedenen Personen auftreten lassen. Also manche gehörten nur im Januar, die Weisen, dann die gehörten früher, die Weisen eben im Januar, die gehörten eben am Weihnachtstag selbst. Also so hatte man dann auch diese Szenen, die Bilder immer wieder verändert. Ja, man hatte dann zum Teil auch in den Kirchen dann eben an die Decken Engelfiguren angebracht, die dann so dann darüber schwebten, dass man sich das noch etwas näher vorstellen sollte. Und manches Mal kam es auch dazu, dass man fast wie ein Puppentheater diese Puppen bewegt hatte. Ich habe einen Bericht gefunden von einer Kirche in Ellwang. Da hatte man dann Engel, wie auch die Hirten, an Schnüren aufgehängt. Und so konnte man sie eben vom Himmel herabschweben lassen. Also man ging jetzt zum Gottesdienst, und jetzt wird die Geschichte gelesen von den Hirten, die da denen die Engel erscheinen, und dann hatte man eben mit einer entsprechenden Orgelmusik dann die Engel da herabschweben lassen, damit sich die Leute das noch besser vorstellen konnten. Seit der Barockzeit gab es dann auch regelrechte Krippenaufführungen. Es wurde dann gesagt, das soll die große Kanzel, soll das sein für die einfachen Christen, die das sonst nicht richtig verstehen oder die sich das nicht richtig, denen das nicht richtig nahegebracht werden. Sie sollten die Andacht fördern und sie sollten der unmittelbaren Verkündigung dienen. Diese Krippentradition, ich habe auf das Kinderwiegen hingewiesen, dass